Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite, ich freue mich nochmal wieder hier zu sein. Und ja, ich möchte euch ganz herzlich Grüße bestellen, einmal aus Mönchengladbach, aus der Gemeinde, aber auch vom Landesverband. Wir haben jetzt gerade solche Touren, wo wir durch das Land tingeln, in Anführungsstrichen, wo als Landesverbandsleitung wir gefordert sind, weil wir ja doch einiges an Umbrüchen haben, auch in unserem Landesverband, in unserem Bund. Ja, den Landesverband wird es in einem Jahr so nicht mehr geben. Und dann haben wir das umgewandelt in Regionen. Eine Region ist dann die Region 13, wo ihr dann mit zugehört, so Richtung Niederrhein und so weiter. Dann gibt es einige in Düsseldorf. Aber gestern hatten wir ein Treffen in Wermelskirchen für die Region 14. Das ist dann von Leverkusen bis hinten nach Arnsberg hin. Das ist also eine Riesenregion. Ja, und von daher ganz herzliche Grüße auch von Seiten des Landesverbandes. Ich habe ein Faible für Sprüche. Einige habe ich zu Hause hängen, einige habe ich bei mir im Büro hängen, andere habe ich auch auf meinem iPhone oder so weiter. Denn ab und zu braucht man sowas mal so ein bisschen zum Erheitern. Einer davon, ich habe zwei mitgebracht und vielleicht können wir den ersten mal sehen. Das ist auf der zweiten Folie. Ja, genau. Wer morgens schon zerknittert ist, was hat der tagsüber für tolle Entfaltungsmöglichkeiten? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wer morgens schon zerknittert ist, was hat der tagsüber für tolle Entfaltungsmöglichkeiten? Ja, da kann man mal drüber nachsinnen. Aber eigentlich, ihr seid ja nicht zerknittert. Ihr seid ja hell und frisch wie der junge Morgen. Wenn ich euch so sehe, dann freue ich mich darüber. Der zweite Spruch ist etwas für Wetterfrösche, für Leute, die schon mal auch gerne mal übers Wetter schimpfen. Ich freue mich jedes Mal, wenn schlechtes Wetter ist, denn wenn ich mich nicht freue, ist auch schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nochmal. Ich freue mich jedes Mal, wenn schlechtes Wetter ist, denn wenn ich mich nicht freue, ist auch schlechtes Wetter. Ja. Wie viel schimpfen wir oft über Regen oder über sonst was. Dabei ist das sowas von Schönes und Existenzielles. Ich freue mich über jeden Regentropfen, weil jeder Regentropfen ist der Grund für ein Gewässer und ohne Gewässer hätte ich keine Arbeit. Und von daher freue ich mich darüber. Ist das quasi meine Lebensgrundlage. Also, ich freue mich jedes Mal, wenn schlechtes Wetter ist. Denn wenn ich mich nicht freue, ist auch schlechtes Wetter. Also hängt das ja gar nicht an dem Wetter, sondern es hängt an mir. Aber wir sind ja nicht zusammengekommen, um uns Gedanken zu machen über dumme Sprüche oder über das Wetter zu lamentieren oder irgendwelche Sprüche auszutauschen. Ich gehe davon aus, jeder hätte von euch vielleicht auch noch so ein, zwei Sprüche. Aber ich möchte gerade den zweiten Vers, ich freue mich jedes Mal, ein bisschen in den Zusammenhang, auch in diese Predigt setzen. Ich freue mich. Darum soll es eigentlich heute gehen. Ist heute Morgen jemand da, der nach dem Aufstehen so vor lauter Freude richtig laut gejubelt hat, so dass die Nachbarn es hören, ja? Ich sehe so ein Kopfschütteln, so ein leichtes komisches Gucken, was sagt der da vorne? Also so ganz ohne Grund, ja? Oder zumindest die halbe Welt umarmen, ja? Auch nicht. Nicht heute Morgen. Ah, okay. Abends dann schon mal eher oder nachmittags oder so. Okay. Es gibt ja so einen Service, dann ab und zu stehen ja so Leute in der Fußgängerzone, die machen dann Hug Me, also bieten dann so eine Umarmung an. Ich kann mir das nicht so vorstellen, aber gut, das soll es wohl auch geben. Aber also gut, also heute Morgen habt ihr das auch noch nicht gemacht. Vielleicht können wir die Messlatte auch noch ein bisschen weiter runterschrauben. Und wer kann denn sagen, dass er sich freut, heute hier zu sein? Da, doch, doch, da ist schon ein bisschen, da ist schon ein bisschen mehr. Also manchmal fällt es uns noch ein bisschen schwer mit dem Thema Freude. Ja, so als guter Christ, nee, kann man gar nicht sagen. Aber so, manchmal ist es so, ja, ich freue mich so. Die Freude ist so richtig tief in meinem Herzen. Und dann haben wir ein ernstes Gesicht, dass die Milch sauer werden würde und ah, dann kommt die Freude so richtig zum Vorschein. Haben wir keine Freude mehr? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Wenn wir hier zusammenkommen, sind ja nicht ein paar dumme Sprüche, das Wichtige, sondern wir sollten uns oder wir könnten uns die Frage stellen, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Freude? Gibt es da überhaupt was zum Thema Freude? Wir haben doch, der Wolfgang hat eben einen Vers auf jeden Fall vorgelesen aus Philippa. Ja? Doch, es steht schon mal da. Aber in Wirklichkeit gibt es über 250 Stellen in der Bibel, wo vom Thema Freude die Rede ist. Freude, nicht mitgezählt sind die Stellen, wo es um Freuen als Tätigkeit geht, also als Verb. Oder die in irgendeinem Zusammenhang stehen, wie Freudenbote oder Freudengesang oder Freudengeschrei oder Freudenkleid oder Freudentag oder wie auch immer. Also nur allein das Thema Freude kommt 250 Mal in der Bibel vor. Also, wenn das so oft darin vorkommt, dann muss das doch eigentlich ein wichtiges Thema sein. Dann muss Gott sich doch was dabei gedacht haben. Dann muss das für Gott doch auch ein wichtiges Thema sein. Da ist doch den Menschen in sein Tiefstes hinein bewegt. Also wer Freude empfindet, der kann nicht so sitzen und, ja, das macht doch was mit einem. Also ich bin jetzt kein Arzt oder auch kein Endokrinologe, also das sind die, die sich mit den ganzen Hormonen auskennen und so weiter. Also die könnten das jetzt erklären, was passiert, wenn man anfängt, sich zu freuen. Allein wenn man schon hingeht und jemanden begegnet und den anlächelt, was dann schon mit einem selber und auch mit der anderen Person passiert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man morgens so durch den Flur geht im Büro, ja, und da kommt einer so entgegen, ja, der ist schon, da merkt man schon, der hätte auch besser im Bett liegen bleiben können. Aber, und wenn man den auf einmal anlächelt und dem einen guten Morgen wünscht, da passiert was. Da ist auf einmal, da geht irgendwo, ja, ein Stück das Herz auf, beziehungsweise die Person wird angerührt. Freude ist etwas, was bis ins Tiefste hinein uns bewegt und beeinflusst. Und deshalb ist es Gott so wichtig, dass wir uns freuen. Gott will, dass wir uns freuen. Lassen wir mal einmal eine Situation aus dem Alten Testament uns vor Augen stellen. Das ist die nächste Folie, die kann auch dann die ganze Zeit während der Predigt da sein. Es ist ein bisschen klein, weil der Text mit 12 Versen ein bisschen lang war. Aber ihr müsst das jetzt nicht auch da mitlesen, ihr könnt es gerne machen, aber ich lese euch den Text auch gerne vor. Aus Nehemia 8. Da heißt es, das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und die Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Neben ihm standen rechts Matitja, Shema, Anaja, Uria, Hilkia und Masaea und links Pedalja, Mishael, Malkia, Haschum, Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Esra öffnete das Buch vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Die Leviten, Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shebetai, Hoditja, Maseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch dem Gesetz Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk, heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Dann sagte Esra zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten: Seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Bis dahin erstmal den Text. Wir betrachten die Situation des Volkes Israel. Nehemia und Esra sind mit einem Teil des Volkes aus der Verbannung nach Jerusalem zurückgekehrt. Sie fanden eine Wüste vor, Jerusalem war zerstört, die Mauern waren eingerissen, der Tempel war eingerissen und sie hatten aber die Sehnsucht, aus der Verbannung, aus weiter Entfernung wieder an den Ort ihrer Heimat, an den Ort ihrer Geburt zurückzukehren. Sie sind zurückgekehrt und fingen auf einmal an, im Angesicht der Feinde, im Angesicht von Bedrohung und von Angst, die Stadt und ihre Mauern wieder aufzubauen. Das Erste, was sie gemacht haben, sie haben alles besichtigt und dann sind sie, nachdem sie rundgegangen sind, haben sie gesagt, das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen unsere Mauern wieder aufbauen, damit wir einen geschützten Rahmen haben, damit wir im Schutz dieser Mauern erstmal leben können. Und dann können wir uns um das andere kümmern, Tempel und so weiter. Sie waren also einer ständigen Bedrohung ausgesetzt, denn die Völker, die sich in der Zwischenzeit da angesiedelt hatten, die Leute, die irgendwo auch zur Macht gekommen sind und die dann, denen gefiel das überhaupt nicht, dass auf einmal die ursprünglichen Bewohner wieder zurückkamen und dann auf einmal diese Stadt, die Stadt Jerusalem, wieder befestigt, sodass sie sich wehren konnten. Also sie mussten ständig dieser Bedrohung, der sie ausgesetzt waren, sie mussten ständig bereit sein, sich und ihre neue Heimat gegen Eindringlinge zu verteidigen, denen es ein Dorn im Auge war, dass die Stadt wieder aufgebaut und befestigt wurde. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Ja, da ist nichts, was irgendwie noch schön ist oder so weiter, das ist alles zerstört. Und dahin, sie gehen tagtäglich mit dieser Zerstörung um und mit diesem vom Zerfall dahingegebenen Mauerresten und so weiter und müssen das erstmal aufbauen. Und dabei bekamen sie Hunger. Aber nicht Hunger auf ein halbes Hähnchen mit Rot-Weiß, also mit Pommes und Ketchup oder so weiter oder auch ein paar Pommes dabei noch, sondern, oder auch irgendeine leckere Mahlzeit, sondern sie hatten Hunger nach dem Wort Gottes. Sie waren so zermürbt, sie waren so ausgebrannt, dass sie eine neue Orientierung brauchten, dass sie eine Sicherheit brauchten für ihr geistliches Leben. Und der Hunger trieb sie zu Esra, zu dem Priester und Schriftgelehrten. Sie sagten: Esra, lies uns was aus dem Wort Gottes vor. Wir haben Hunger danach. Wir brauchen etwas, damit wir aufgebaut werden, damit wir wieder Hoffnung bekommen. Und was macht Esra und einige Leviten? Sie gehen hin und lesen das Wort Gottes abschnittsweise vor. Sie haben extra dafür so eine Kanzel gebaut, also ich stelle mir das so vor. Da kommen auf einmal nicht nur so ein paar wenige dahin, sondern da ist auf einmal das ganze Volk. Und dieser ganze Platz war voll. Ja? Und damit Esra zu verstehen ist, haben sie ihm so eine Kanzel gebaut, also so ein Podest gebaut, wo er stehen konnte, wo er die Menschen ansprechen konnte. Sie übersetzten dann das, was Esra gelesen hatte, übersetzten sie in die Alltagssprache. Ich könnte mir so vorstellen, es ist ja heute manchmal auch so, da kommt einer hin und liest so einen Text aus der Bibel vor, so ein richtig schönes, altes Lutherdeutsch. Und manche sitzen da und sagen, okay, einige Worte verstehe ich ja, es scheint Deutsch zu sein, aber so, was der damit sagen will. Und genauso war das damals auch. Die haben das Wort gehört, aber es musste vom Kopf ins Herz rutschen. Sie mussten das nicht nur hören, sondern sie mussten es auch erklärt bekommen und damit auch verstehen. Das Wort Gottes, ja, es ist nicht nur so, dass es einfach Ja, es ist ein wirkmächtiges Wort. Also was, wenn Gott was spricht, dann tut er auch gleichzeitig was. Aber es muss auch erlebbar und ja, für mich auch in kleine Münze gewechselt werden, damit ich damit was in meinem Alltag anfangen kann, damit ich was erleben kann. Also deshalb gehen Sie hin und übersetzen, erklären das Wort Gottes und bringen es den Menschen in ihre Alltagssituation hinein. Die Folge: Das Volk war tief betroffen. Es wurde getroffen. Das Wort Gottes hat so eine Macht, dass es quasi bis ins Herz hineingeht. Sie waren beeindruckt und sie waren ergriffen. Und was war die Folge? Sie fingen an zu weinen. Im Spiegel des Wortes Gottes erkannten sie ihren beklagenswerten Zustand und ihre Sünde. Das Wort Gottes deckt auf. Die Bibel sagt, das Wort Gottes wie ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Es durchtrennt Mark und Bein. Das Wort Gottes, wenn es uns trifft, ja, dann schließt es unsere Sinne auf und dann wird uns bewusst, in welcher Situation wir uns befinden. Sie haben festgestellt, uns geht es so schlecht, ja, und wir brauchen das Wort Gottes. Und diesen beklagenswerten Zustand, diese Sünde, die auch in ihrem Leben oder im Leben der Vorväter und so weiter gewesen sind, das muss bereinigt werden. Das Volk und jeder Einzelne war quasi überführt und stellte sich dieser Offenbarung. Und im Licht des Gesetzes Gottes erkannten sie ihre Schuld und wären fast daran zerbrochen, wenn nicht Esra und die Leviten sie getröstet hätten. Und wie macht Esra das? Wie begegnet er den Menschen in dieser ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Situation? Er sagt einfach: Geht nun, geht hin, geht. Komisch, oder? Also wahrscheinlich würden wir erstmal hingehen und sagen: Komm, lass uns mal hinsetzen und jetzt erzählst du mal so ein bisschen und so ein seelsorgerliches Gespräch und dann nimmt man sich Zeit und so nach einer Stunde oder nach 2 Stunden, dann schließt man das vielleicht auch noch mit einem Gebet ab und so weiter und dann, nee, macht den Esra gar nicht. Er sagt einfach: Geht hin, geht zurück, stehen bleiben. Was wäre gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn sie einfach da stehen geblieben wären? Dann wären die ganze Zeit diese Situation, dieser beklagenswerte Zustand, der wäre ihnen die ganze Zeit vor Augen geblieben. Ja, und sie hätten sich so in so einer Spirale befunden. So Selbstmitleid, da wären sie drin versunken und vor Inaktivität wären sie ganz starr geworden. Und wenn man dann so lange steht und sich nicht bewegt und festgewurzelt ist in dieser Situation, dann kann sich gar nichts mehr bewegen. Esra fordert das Volk auf, aktiv zu werden, nicht stehen zu bleiben, sondern im Sinne des Gehörten auf einmal zu handeln. Sie sollten das Gehörte nun in die Tat umsetzen. Leute, wenn ihr das Wort Gottes hört, dann bleibt da nicht einfach bei stehen, sondern fangt an, es in die Tat umzusetzen. Und dann fängt der Gottesdienst an. Und der Gottesdienst geht von sonntags 12 Uhr bis sonntags um 10 Uhr. Und dann trifft man sich hier in der Gemeinde und feiert. Aber die anderen 166 Stunden ist der Gottesdienst, zu dem wir aufgefordert sind. Leute, fangt an, aktiv zu werden, sagt Esra den Israeliten. Fangt an, eurem Auftrag nachzukommen, den sie bekommen hatten. Fangt an, dem gerecht zu werden. Und dieser Auftrag war praktischer Natur zu der Zeit. Das war der Mauerbau. Leute, fangt an, euch neu zu committen und euch neu zusammenzusetzen, euch etwas Neues aufzubauen, beziehungsweise einen Schutzraum zu bauen, damit ihr in geschützter Weise hier leben könnt. Und das Zweite, was Esra jetzt noch macht, ist noch ungewöhnlicher. Er sagt nicht nur den Leuten: Jetzt fangt an, werdet aktiv und geht, sondern er sagt den Menschen, die da weinen und die betrübt sind, die noch ängstlich und verzagt sind, weil sie im Licht Gottes ihre Schuldhaftigkeit erkannt haben, hier hinein fordert Esra sie auf: Haltet ein festliches Mahl. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Also heute ist Spendenessen. Ich bin ganz gespannt, wie das so vonstatten geht. Ich glaube, ich war noch nie dabei. Vielleicht war ich auch schon mal, aber ich bin mal gespannt, ob das ein ganz opulentes Festmahl ist, so mit langen Tischen und da ist dann das Essen drauf und man holt sich das ab und so weiter. Oder vielleicht ist es auch nur eine schale Suppe oder wie auch immer. Aber wenn die Israeliten ein Festmahl vorbereitet haben, dann haben sich da Tische und Bänke gebogen. Dann haben die da nicht nur so eine kleine Schale Reis gehabt oder was weiß ich, was sie damals gegessen haben, sondern dann haben die richtig aufgetischt. Ich war einmal ja, in Rumänien und ich weiß, der rumänische Bürgermeister bei dieser Stadt, wo wir waren, der war vorher mit mir zusammen oder mit einer ganzen Gruppe in Italien und da gab es auch, wurde was zu essen gemacht und da gab es dann einen großen Teller und da war dann so ein bisschen was da drauf. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und der guckte da drauf, ich sah das so, der guckte da drauf und sagte, davon soll ich satt werden? Und als wir dann in Rumänien waren, dann haben wir da gegessen. Wir kamen da an, da waren wirklich schon das, was die da in der Mittagspause als Imbiss aufgetischt hatten, das reichte einem normalerweise für uns schon eine ganze Woche. Und dann gab es noch nachmittags Mittagessen und dann noch Abendsessen. Und also wirklich, das war so viel, dass ich abends gesagt habe, und ich konnte damals zu der Zeit noch gut essen, ich kann nicht mehr. Und genauso stelle ich mir das vor. Genauso sollten die Israeliten anfangen. Jetzt macht euch ein Festmahl. Sorgt für die fettesten und süßesten Speisen. Also je fetter das war und je süßer das war, desto besser war das damals. Und dann trinkt doch nicht nur Wasser, sondern dann nimmt den besten Wein und macht euch ein Festmahl. Gönnt euch diese Speisen, den schwersten Wein und alles Zeichen der Freude und des Wohlseins und der Wonne. Und was bezweckt Esra mit dieser ungewöhnlichen Aufforderung? Ganz einfach. Die Trauer und die Sorgen sollten nicht mehr das alles bestimmende Element des Lebens sein. Die Arbeit und die Angst beim Bau der Mauer im Angesicht der Feinde sollen nicht mehr das bestimmende Element sein. Sie sollen zurücktreten und dem Vertrauen auf Gott Platz machen. Nicht mehr Asche, sondern ein Festmahl ist angesagt. So heilt Gott seine Leute, indem er sie bewusst in eine neue, in eine bessere, in eine entspanntere, in eine heilige Situation versetzt, einsetzt. Und ich finde das großartig. Gott macht das mit ganz normalen Dingen, mit einem Festmahl, verändert er die Situation, verändert er die Blickrichtung, die Perspektive. Außerdem sollten sie auch noch etwas abgeben, denen, die nämlich nichts haben. Also nicht nur teilen, sondern ein bewusstes von sich selbst wegblicken, von der eigenen Situation wegblicken, wegschauen und den anderen teilhaben lassen an dem, was mir gut tut. Das ist der Weg, den Gott den Menschen vorgeschlagen hat, beziehungsweise möchte, dass er geht. Den anderen teilhaben lassen an dem Guten, was man persönlich erfahren hat. Wegsehen von sich und sich selbst und von seinen Problemen und von seinen Ängsten und so weiter und den Nächsten ins Auge fassen. Gemeinschaft haben und den anderen besorgt sein. Dann gibt es nämlich keine Gelegenheit mehr, sich um sich selber zu drehen. Das ist Heilung im Angesicht Gottes. Und ich finde das faszinierend, wie liebevoll Gott mit den Menschen damals umgegangen ist und sie aus der Angst hinein in eine Freude führt. Hier ist eine heilige, auch eine heilende Atmosphäre entstanden und zu spüren. Ein heiliger Tag ist angebrochen, so steht es hier in unserem Text. Nun geht und halt ein festliches Mahl und der Nehemia und auch Esra, die sagten dann zum ganzen Volk, heute ist ein heiliger, ein von Gott ausgewiesener und ausgesonderter Tag. Und die Menschen sollen in diesen heiligen Tag, in diese heilige Atmosphäre hinein, in die Berührung mit Gott und mit dem lebendigen Wort Gottes kommen. Damals wie heute. Gott ist gegenwärtig, auch wenn wir manchmal nicht den Eindruck haben. Wenn wir manchmal in den Gottesdienst kommen und denken, ist alles so schwer, ist alles so, aber Gott möchte euch anrühren, Gott möchte euch wachrütteln und Gott möchte dass wir mit dem lebendigen Wort Gottes in Berührung kommen. Gott ist gegenwärtig, er verdient die Ehre. Und in diesem Augenblick wird die Erinnerung wach an das, was Gott einem Gutes getan hat. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sollte eigentlich nicht nur ein Wahlspruch sein an einem Tag, sondern das sollte unser Leben ausfüllen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich bin davon überzeugt, jeder kann mindestens ein, zwei oder drei Gelegenheiten erzählen, wo er sagt, an dieser Stelle hat Gott mir etwas Gutes getan. Lass uns das in Erinnerung rufen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das weckt mein Herz auf und lässt es loben und lässt eine Freude in mir kommen. Jetzt kommt nochmal die Aufforderung an das Volk, sich nicht mehr zu sorgen, die Sorge hinter sich zu lassen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommt quasi ein Nachsatz, der steht zwar nicht da im Psalm 103, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und hier wird auch einmal die kampferprobten Männer, die auf der einen Seite mit dem Speer oder mit dem Schwert in der Hand und mit der anderen Hand die Kelle geführt haben und die Mauer ausgebessert haben. Diese kampferprobten und starken Männer, ja, die werden auf einmal feststellen, dass es nicht auf meine eigene Stärke ankommt, nicht auf meine Muskelkraft, nicht auf meine Kampfbereitschaft, nicht auf meine besonderen Fähigkeiten und die starken Seiten, die Kraft und Stärke. Darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt darauf an, Kraft, Sicherheit, Festigkeit, Mut, Lebensfreude allein in der Freude am Herrn zu entdecken und für sich wahrzunehmen. Das ist die starke Seite unseres Lebens. Aber glücklicherweise können wir noch nicht einmal groß etwas dazu beitragen. Wir selber sind gar nicht in der Lage, diese Freude zu produzieren. Wir können die Freude nicht machen, sondern sie ist da. Sie ist einfach da, ohne unser Zutun. Denn Gott möchte uns mit dieser Freude erfüllen. Gott ist der Einzige, der uns diese Freude schenken kann. Diese lebensspendende, kräftigende Kraftquelle für unser Leben. Nicht meine eigene Muskelkraft, nicht meine eigenen Fähigkeiten werden mich in diese Freude hineinführen, sondern allein, wenn ich mich darauf verlasse, dass Gott mich ausfüllt. Wie kommen wir an diese Freude? Wie muss ich mich anstrengen? Was muss ich unternehmen, damit ich in diesen Besitz der Freude komme? Wie kann ich sie mir verdienen? Gar nicht. Gar nicht. Zum Glück nicht. Zum Glück gibt es keine Möglichkeit, sich diese Freude zu verdienen. In dem Moment, wo ich mein Leben Gott übergebe, wo ich es ihm ausliefere und er zum Mittelpunkt meines Lebens wird, beginnt Gott an mir zu arbeiten. Das ist so. Er beginnt zu wirken. Er lässt Dinge entstehen, er lässt wachsen und er lässt auch Dinge reifen. Es gibt in der Bibel, im Galater, einen Vers, da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Könnt ihr alles nachlesen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und hier wird ganz eindeutig gesagt, dass der Heilige Geist in meinem Leben Frucht wachsen lässt. Nicht wir lassen die Frucht wachsen, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und verändert unser Leben. Und ich habe den Text, ich bin da vor etwas mehr als einem Jahr darauf aufmerksam gemacht worden, da steht nicht die Früchte des Geistes, sondern da steht nur von einer Frucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wir müssen die Liebe Gottes anerkennen, das, was Gott für uns am Kreuz getan hat. Das ist etwas, was das größte und wichtigste Element in meinem Leben sein kann. Diese Liebe, die ich von Gott erfahren habe, lässt alles andere aufwachsen. Man kann sogar sagen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt, und daraus resultieren Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hier wird ganz eindeutig gesagt, dass der Heilige Geist diese Liebe in unserem Herzen machen will. Gott lässt diese Frucht heranreifen, zu voller Größe kommen. Gott lässt sie wachsen. Er ist das, der das Wachstum bestimmt. Wir können nicht wie an so einer Pflanze ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Wenn ihr eine Pflanze, wenn die gerade so kommt und ihr möchtet, dass sie schneller wächst, was passiert, wenn ihr daran zieht? Dann macht ihr sie kaputt. Ich habe sowieso keinen grünen Daumen, aber das habe ich verstanden. Also wenn ich daran noch ziehen würde und schneller wachsen lassen würde, dann mache ich sie kaputt. Dann würde ich sie zerstören. Gott lässt diese Frucht wachsen, entstehen und lässt uns zu reifen Nachfolgern werden. Also, wenn wir in unserem Leben wenig Freude verspüren und es eher fade und trist abläuft, dann sollten wir in uns gehen und uns prüfen, inwieweit wir Gott und dem Heiligen Geist Raum lassen. Und ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass diese Freude in diesem Katalog direkt hinter dieser Liebe steht. Das ist eins der wichtigsten Dinge. Noch vor Friede und Langmut, man könnte auch sagen Geduld oder Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, kann man auch sagen Nachsicht und Selbstbeherrschung. Die Freude ist Gott so wichtig, dass sie nicht irgendwie ganz weit weg ist, sondern sie direkt an erster Stelle hinter der Liebe kommt. Damit wir unser Herz weit öffnen und bereit werden, dass Gott an uns handeln kann. Die Freude ist neben der Liebe eines der tiefsten Gefühle, das uns prägt, aufbaut und fähig macht, mit anderen Menschen in eine gute, positive und auch beglückende Beziehung zu treten. Ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Denn ich bin davon überzeugt, dass sich keiner gerne mit so einem Grießkram abgibt. Aber wenn wir dem anderen fröhlich und freundlich begegnen und ihn anlächeln, dann kommt diese Freude und diese tiefe Fröhlichkeit, die kann dann zum Erkennen sein. Und dann ist es auch wesentlich einfacher, mit ihm in Kontakt zu treten. Denn Gott hat uns ja als Gemeinschaftswesen, als Gemeinschaft geschaffen. Er mag keine Einzelkämpfer. Das ist ihm irgendwie zuwider. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen gemacht, als Wesen, die nicht für die Einsamkeit und für das Alleinsein konzipiert sind, sondern als ein Gegenüber. Gott möchte immer auch ein Gegenüber selber haben. Und dies gelingt am besten in einer positiven Begegnung auf einer freudigen, offenen Beziehungsebene. Damit wird Gott auch erkennbar. Und wir werden wie ein offenes Buch. Da, wo ich den Menschen begegne, sie anlächle und durch mein Leben rede, dann kann ich ab und zu auch mal was sagen. Aber dann werde ich erkannt als Kind Gottes. Und dann kommt man auch und sagt, können wir mal reden? Und dann sind schon einige gute Gespräche auch an meinem Schreibtisch im Büro gewesen. Was passiert, damit kommen wir fast zum Abschluss, was passiert aber, wenn ich diese Bestimmung, die Gott für mein Leben eigentlich vorgesehen hat, wenn er sagt, ich möchte dich ausfüllen mit Freude, ich möchte dich zu einem Gegenüber machen, was passiert, wenn ich das missachte, wenn ich sage, Gott, habe ich jetzt keine Lust zu. Will ich nicht. Mache ich nicht. Kannst du mir eigentlich, will ich nicht. In 5. Mose, 28, da warnt Gott sein Volk. Und ich lese das nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gern und voll Freude dient, aus Dank für den Wohlstand oder auch für das, was er Gutes an euch getan hat, den er euch schenkt, werdet ihr euren Feinden dienen müssen, die der Herr gegen euch aufbietet. Und ihr werdet dabei Hunger und Durst leiden, nichts anzuziehen haben und alles entbehren, was man zum Leben braucht. Der Herr wird euch unter ein eisernes Joch zwingen, bis ihr alle umgekommen seid. Boah, was hab ich denn da vorgelesen? Das ist ja eine Warnung, ne? Wenn ihr dem Herrn nicht mit Freude dient, ja, dann kann ich das erzwingen? Gott lädt uns ein zu einem Leben mit ihm. Er sagt, komm. Ja, dein Leben ist ohne Gott eigentlich ja, trostlos oder hoffnungslos. Da da ist etwas, wenn ich Gott missachte, wenn ich das, was er Gutes in meinem Leben tun will, wenn ich das missachte, wenn ich sage, das will ich nicht, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass es mir nicht gut geht. Ja, dann ist in der Bibelstelle von Hunger und Durst, von Nacktheit die Rede, von Entbehrungen. Dann ist man dem Leben unterjocht und dann bin ich nicht mehr frei. Und Gott möchte doch uns die Freiheit schenken, er möchte uns das Leben schenken. Wenn ich das nicht tun will, wenn ich sage, Gott, ich will das nicht, ich will deine Freude nicht, dann setze ich mich doch selber in einen Zustand der Entfernung von Gott. Und Entfernung von Gottes Sünde. Und davor will uns doch Gott bewahren. Er will uns vor menschenverachtenden Zuständen bewahren. Er will uns was Gutes tun, weil er uns liebt. Gott hält eben Besseres für uns bereit. Deshalb sollten wir das Geschenk seiner Gnade und seiner Liebe annehmen und zu einem menschenwürdigen Dasein, Leben kommen, das Gott für uns bereithält. Entscheide ich mich also für ein Leben mit Gott, so trifft diese Freude ein. Dann sagt Gott, dann gebe ich dir das Beste, was ich habe. Und das ist das, was er für uns am Kreuz von Golgatha getan hat, durch seinen Sohn. Das Beste, was er hatte, hat er für uns gegeben. Und setzt uns damit in eine neue, gute Situation. Und aus Dankbarkeit kann ich mich dann mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, also mit meinem ganzen Sein einbringen, um in der Gemeinde oder an dem Ort zu arbeiten, den Gott für mich bestimmt hat. Ich muss nicht mitarbeiten. Ich muss das nicht tun, sondern ich darf das tun, weil es auf einmal ein Zeichen meiner Dankbarkeit Gott gegenüber ist. Ich habe das Vorrecht, mitzuwirken an diesem Missionsauftrag Gottes, Menschen zu Gott einzuladen. Und darum geht es eigentlich heute. Ich möchte meine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich möchte sagen, Gott, ja, ich nehme das Geschenk deiner Freude an. Und ich möchte, dass du mich ausfüllst und dass du hier auch diesen Ort ausfüllst. Und du hast das eben dieses Lied mit uns gesungen. Ja, füll diesen Raum. Ja, ich möchte, dass Gott diesen Raum füllt und den Raum in unserem Denken und in unserem Verstand, in unserem Wollen, dass er das ausfüllt, dass er unser Herz ausfüllt, dass wir voll werden und dass wir nicht mehr anders können, als dem Menschen freundlich zu begegnen, mit einer Freude, die nur aus einem ganz tiefen Herzen kommt. Lasst euch darauf ein und öffnet euch für die Freude, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen.